Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Sommerzeit ist auch Badezeit, aber nicht überall tatsächlich. Wir haben euch schon mal eine Reisewarnung für Amity Island damals in unserem Jaws-Podcast gegeben. Und heute sprechen wir eine Badewarnung aus für den Lost River Lake. Denn dort schwimmen tödliche, mutierte Killer-Piranhas durch die Gewässer, flosseln umher. Und deshalb sollte man von dieser Freizeitbeschäftigung Abstand halten. Und damit ein herzliches Moin Moin und ein ebenso herzliches Willkommen zur 131. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der André.
Moin.
Ja, wie geht's dir, André? Was macht der Hitzeschlag?
Es geht heute tatsächlich. Wir haben heute das erste Mal seit knapp über einer Woche Regen und die Temperaturen sind mal abgekühlt auf unter 28 Grad. Das ist schon mal ein Gewinn. Und man kann jetzt auch mal die Fenster aufmachen, ohne dass einfach nur eine Wärmewand reinfährt, sondern tatsächlich gerade ganz gutes Klima hier. Zum ersten Mal nicht am Schwitzen, nur beim Sitzen im Büro. Und also in meinem Heimbüro und von daher eigentlich alles ganz, ganz gut.
Und bei dir sind ja auch nur Killerenten und keine Killer-Piranhas im Gewässer vor der Haustür.
Ich habe noch keine gesehen zumindest.
Obwohl es da ja auch eine Geschichte gibt, ne? Wer weiß. Ja, Pascal ist heute nicht da, denn im Gegensatz zu uns beiden sonnt der sich an der Ostsee und lässt es sich gut gehen. Liebe Grüße an dieser Stelle, ist dann beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hatte es bereits angekündigt, wir reden heute über den Film Piranha aus dem Jahre 1978. Das ist ja einer der zahlreichen Rip-Offs, die damals im Zuge des Erfolgs von Der Weiße Hai bzw. Jaws entstanden sind. Und so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre wurde das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes überschwemmt mit diesen Filmen. Und mit diesen ganzen Sequels, Rip-Offs, Nachahmern und was es da nicht alles gab. Und das Publikum lechzte aber danach, wie auch das Box-Office-Ergebnis unseres heutigen Filmes darstellen soll. Aber ich würde sagen, wir hören erstmal kurz in den Trailer rein, bevor wir loslegen.
Lost River, Take 32. And action. Lost River is lost no more. Yes, friends, you can be part of a modern ecological miracle. Acres and acres of reclaimed land nestled in a scenic mountain valley. Site of the newly formed Lost River Lake. You'll find swimming, sailing, snorkeling.
There's something strange in the water at Lost River Lake. Something you can't see. Something you can't feel. Until it's too late. Started in a Texas pond.
Barbara! Barbara, there's something in here!
David! David!
Well, it still works. It's the quickest way to know if they're down there or not.
What are you doing?
You drained
the
pond?
Yes, we
found it. You let them out?
They were unleashed into America's waterways to churn quiet streams into rivers of living death.
Keep your hand out of the water.
What's wrong with the water?
Dad!
Stay back!
Dad!
Stay back! Dad!
The world of carnivorous fish.
Piranha, the deadliest man-eaters of all. In schools of hundreds, they attack and devour anything that moves with razor-sharp teeth that can strip a man to the bone in less than a minute.
There'll be no way to contain them. They'll be able to swim up every river system in the country.
There's a school of piranha heading straight downstream towards your resort.
They'll kill us. All of us.
Science fiction.
I'm not even gonna say that word.
But the piranhas.
What about the piranhas?
They're eating the guests, sir.
They're here. And they're hungry. Piranha.
Ja, Piranha. Hast du den schon mal gesehen vorher, André?
Ja, hatte ich.
Cool.
ja. Ist aber auch schon eine ganze Weile her, also deswegen Rewatch auf jeden Fall nochmal gemacht natürlich zum Auffrischen und ja, aber hatte ich schon gesehen, ja.
Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist ein Film, der dem so ein bisschen Abstand immer ein bisschen ganz gut tut. Dann guckt man ihn wieder und denkt, ach, ist das doch ein cooler Film, ich möchte ihn mal wieder gucken, weil man irgendwie die tatsächliche Qualität des Films irgendwie schnell vergisst, glaube ich.
Das ist was dran, ja, auf jeden Fall.
Ja. Der Film ist von Joe Dante, über den haben wir ja schon mal geredet hier, als wir über Gremlins geredet haben. Und Piranha ist einer der Filme, die aus der Produktionsschmiede von Roger Corman kommen. Und Roger Corman ist ja tatsächlich einer der wichtigsten und auch erfolgreichsten Independent-Regisseure und vor allem Independent-Filmproduzenten. Ich meine, er hat sich ein Geschäftsmodell aufgebaut, in dem er günstige Filme produzierte, die jedoch qualitativ und auch kommerziell tatsächlich sehr überdurchschnittlich waren und erfolgreicher waren als viele andere B-Movies. Und vor allem ist er ja auch so ein bisschen der Entdecker und Förderer anderer bekannter, heute Weltstar-Regisseure wie James Cameron, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Joe Dante eben auch. Und das ist schon jemand, der einfach enorm wichtig ist, gerade für das Genre-Kino, was wir ja so sehr lieben. Ich weiß nicht, ist schon einfach ein Wegweisender, ne?
Ja, eine eigene Instanz, ne, in dem ganzen Genre, auf jeden Fall. Jeder, der schon mal irgendwie einen Genrefilm geguckt hat, hat halt schon mal einen Film von Corman geguckt. Also, sei es jetzt Regie, aber eher natürlich auch Produzent. Der hat ja unfassbar viel produziert, wie du gerade schon gesagt hast. Bei vielem weiß man es einfach auch gar nicht, wenn man sich jetzt mit der Materie nicht beschäftigt. Aber von daher, man kann davon ausgehen, wenn man im Horror und im Genre unterwegs ist, dann hat man auf mit ziemlich großer Sicherheit schon mal einen Corman-Film auf jeden Fall gesehen, ja.
Ja, laut IMDb über 400 Filme hat er produziert und auch noch 56 selber gedreht. Das ist schon echt.
War auf jeden Fall fleißig.
Auf jeden Fall fleißig, ja. Er hat ja seine bekanntesten Filme, die er selbst gedreht hat, dürften diese ganzen Edgar Allan Poe-Filme sein, Verfilmungen sein.
Genau.
Genau, und die hat er ja dann, glaube ich, anschließend hat er dann genau seinen eigenen Verleih gegründet mit New World Pictures zusammen mit seinem Bruder und dort ging es dann richtig los. Und Joe Dante selbst hat gesagt, dass eine Zusammenarbeit mit Roger Corman so ein bisschen wie Filmschule ist. Man muss halt aufgrund der niedrigen Budgets, die zur Verfügung stehen, halt einfach vieles selbst machen, was dann vielleicht bei Hollywood-Produktionen dann doch eher abgenommen wird. Aber dafür kann man sich bei Corman kreativ auslegen, solange, Achtung, Zitat, Titten, Ärsche und Action drin sind.
Das hat auch unser heutiger Film.
Der tatsächlich auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,0 hat, auf der IMDb 5,9 von 10. Der Film ist, jetzt muss ich selber kurz überlegen, der ist ab 16 freigegeben, ne?
Ja.
Genau. Ab 16 freigegeben kann man sich, du hast den jetzt, glaube ich, gerade frisch als Emery bekommen von Kochfilms. Ich habe das Mediabook.
Genau, also, ich habe mir diese Schuber-Version in deren Creature-Feature-Reihe habe ich mir geholt, genau.
Ja, also da habt ihr auf jeden Fall problemlos die Möglichkeit, euch den Film zu besorgen. Der Film hat $600,000 gekostet, hat $16 Millionen eingespielt. Wir haben es gesagt, Regie geführt hat Joe Dante, der Regisseur von Gremlins 1 und 2, The Burbs, The Howling, Small Soldiers, kennt vielleicht auch einige von euch. Im Cast, ja, muss ich sagen, waren jetzt ein paar Gesichter dabei, wie Kevin McCarthy, den habe ich schon mal gesehen in Invasion of the Body Snatchers. Dick Miller ist ja auch so ein Stammregisseur von Joe Dante, der hat auch in Scorsese's After Hours mitgespielt oder in Terminator. Und natürlich Hammer-Horror-Legende Barbara Steele. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viele bekannte Gesichter gesehen, muss ich sagen.
Nee, geht mir auch so. Also Kevin McCarthy, zum Beispiel auch aus Howling, kann ich den. Gespielt, ja. Oder auch UHF oder so. Also den kennt man auf jeden Fall auch aus ein paar Genre-Produktionen. Aber sonst waren hier keine Hochkaräter dabei, sag ich mal.
Ja. Worum geht's in Piranha?
Es geht um Folgendes. Zwei Teenager werden bei einem Badeausflug in einem abgeriegelten Becken auf mysteriöse Weise getötet. Die Privatdetektivin Maggie McKeown wird beauftragt, die beiden Vermissten zu suchen. Sie stößt dabei zusammen mit Paul Grogan auf die Überreste der beiden. Sie veranlassen auf eigene Faust, dass das Wasser gegen den Willen des Inhabers Dr. Robert Hoke aus dem Becken gelassen wird. Doch dabei können tödliche und hochaggressive, vom Militär speziell für den Vietnamkrieg gezüchtete Piranhas in die Außenwelt entkommen, die beiden Teenager getötet hatten.
Ja, Ja, Piranha ist ja Joe Dantes Spielfilm-Regiedebüt sozusagen und es wird ja immer so getan, als wäre das eben so ein Rip-Off von dem ja weltweiten Erfolg von Spielbergs Der Weiße Hai und
ja, selbst das Plakat es ist halt schon mit der Badematratze da mit dem Badeding auf und unten kommt der Piranha halt hoch. Das ist natürlich schon das mockt ja quasi ins Gesicht. Und jetzt mal kurz vorzugreifen, ich meine, selbst in der Eröffnungsszene des Films wird Jaws quasi zitiert. Es ist halt er macht ja auch keine Hehl drum.
Ja, es wird immer aber auch so ein bisschen so getan, als wäre es so ein bisschen die spoofige Version von der Weiße Hai. Das habe ich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Also es ist dann eher wirklich so ein, zwei Meter-Szenen, die dort drin sind, wie eben als die Hauptfigur dort Jaws spielt an dem Spielautomaten dort. Aber das ist ja dann schon allzu offensichtlich, da hast du vollkommen recht. Aber Universal Studios, die haben das tatsächlich ein bisschen anders gesehen. Die haben New World Pictures tatsächlich verklagen wollen, weil sie eben gesehen haben, dass es ein Plagiat ist, oder sie haben darin ein Plagiat gesehen, aber Steven Spielberg hat sich dann den Film selbst angesehen und fand ihn so toll, dass er dafür sorgte, dass Universal eben diesen Gerichtsfall ad acta legte. Aber nichtsdestotrotz gab es auch bei der Produktion zu dem Film sehr viele Probleme, was natürlich bei einem so geringen Budget, $600,000, war dann vielleicht für so einen Film, der natürlich auch viel Wert auf Spezialeffekte legt, jetzt nicht so ein großes Budget. Und da sind echt einige Sachen schiefgegangen. Da wurden kurzfristig in der Besetzung, gab es ein paar Änderungen, die Unterwasserkameras sind kaputt gegangen. Das führte so weit, dass zum Beispiel das Material von der Second Unit komplett unbrauchbar war. Und da ging echt gehörig viel schief. Aber wie gesagt, der Erfolg hat dem ja natürlich am Ende recht gegeben. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der Film eben, wie gesagt, immer häufig als Rip-Off bezeichnet wird zu Der Weiße Hai. Aber das eigentliche Drehbuch ist tatsächlich schon entstanden, lange bevor Der Weiße Hai im Kino lief damals. Das fand ich durchaus interessant.
Mhm, ja.
Ich finde tatsächlich, der Beginn des Films ist eine der stärkeren Sequenzen des Films. Das fand ich da durchaus atmosphärisch. Also wir lernen ja da quasi wir lernen sie nicht kennen. Wir sehen nur quasi ein paar Teenager. Dafür bleibt gar keine Zeit, um sie kennenzulernen. Ein paar Teenager, die dort des Nächtens nackt baden wollen und dort von irgendwas verspachtelt und verspeist werden. Das fand ich war eigentlich tatsächlich für mich der atmosphärischste Moment des Films. War so ein bisschen typischer Horrorfilm, Nebel war. Es war ein bisschen düster. Es war doch durchaus eine gruselige Stimmung, die dort herrschte. Hat mir ziemlich gut gefallen. Hat irgendwie, hätte ich mir für den weiteren Verlauf des Films mehr davon gewünscht. Aber das hat er dann irgendwie dann nicht gebracht.
Sieht auch, und das ist schon traurig, wenn man das eigentlich so sagen muss. Es tut mir auch sehr leid für den Film. Aber die Eröffnungsszene sieht auch am besten mit aus. Einfach, also auch da kann man schon mal vorgreifen, der Film ist nicht der hübscheste, was die Cinematografie angeht, finde ich. Und der Anfang ist rein visuell, so von der Bildsprache und auch von der Kameraführung, wirkt der am wertigsten. Ich weiß nicht, was da los ist, was sie da anders gemacht haben. Vielleicht war es auch nur so ein Promo-Shot erstmal, um so ein bisschen zu zeigen, was sie können. Ja. Aber der Anfang irgendwie, alles vor den Credits, dann vor den Opening Credits, sieht irgendwie wertiger aus als der Rest des Films, so ein bisschen.
Ja. Unsere eigentlichen Hauptfiguren, das sind Maggie McCune und Paul Grogan, die mehr oder weniger unfreiwillig aufeinander stoßen und zusammenarbeiten müssen. Und sie ermitteln dort so ein bisschen, sie stellen fest dort, das ist eine Militäreinrichtung dort und dort werden Experimente durchgeführt. Das ist eigentlich schon fast charmant, könnte man meinen. Ausgerechnet die Hauptfiguren setzen letztendlich die unheilvollen Ereignisse, ja erst so richtig in Gang. Und das fand ich eigentlich ganz smart, dass unsere vermeintlichen Helden hier eigentlich für das, jetzt vielleicht nicht für die Ursache, aber den Anlass liefern dafür, dass hier alles nuts geht. Das fand ich eigentlich durchaus charmant.
Ja, durchaus. Vor allem, weil sie sich auch davon selbst dann später so überrumpelt sind, als ihnen das klar wird. Das ist so, es wird auch nicht so richtig zur Sprache gebracht, weil das ist so, sie spielen das ganz gut. Man könnte fast meinen, es ist ihnen halt super unangenehm und es wird einfach weggeschwiegen so. Sie gucken so nach links, nach rechts so, ups. Und dann ist es aber auch gegessen, weil, ja, Blöße nicht mehr weitergeben so. Finde ich immer ganz charmant, ja.
Es weiß ja dann auch irgendwann keiner mehr davon, dass die beiden daran eigentlich schuld sind.
Nee, juckt auch keinen mehr später.
Juckt auch keinen mehr. Da sind ein paar merkwürdige Sachen drin, die mir irgendwie nicht so gefallen haben. Zum Beispiel dieses mutierte Viech, was dort in dieser Forschungsstation.
Ich vergesse es jedes Mal, dass das existiert. Und ich bin jedes Mal aufs Neue kurz, ich weiß nicht, ob ich es schockiert sagen soll, Aber ich, auf jeden Fall bin ich nicht positiv überrascht immer wieder. Ich finde, das hat keine Bewandtnis für den Film, weil diese Art von Mutation, also es geht ja darum, dass diese Piranhas sollten ja genmutiert werden, eben damit sie besonders aggressiv und schlau sind, was man so aus den typischen Militär forscht an Tieren rum um sie, ne, Diplosie und Co. Macht die Tiere schlauer, damit sie halt gefährlicher werden, beziehungsweise bei Diplosie ging es ja um ein Heilmittel zu finden, hier geht es wirklich darum, um Kampfmaschinen quasi zu züchten. Aber dieser Prototyp da, der ja auch laufen kann, ne, der kann ja gehen, ist ja wie so ein kleiner Gremlin irgendwie, der hat ja keine Bewandtnis für den Film, weil im Film später kommen ja nur die normalen Piranhas, also in Anführungszeichen normal, die schwimmenden Piranhas eben vor. Und diese Mutationen haben ja keine Bewandtnis, also warum führst du sie dann ein?
Ja, das ja. Ist ja.
Also vielleicht ja, auch da, vielleicht gab es Shoots, die verloren gegangen sind, vielleicht sollten die eigentlich eine größere Rolle noch spielen später. Aber ja, wie gesagt, das ist das einzige Mal am Anfang, dass dieses mutierte, gehend an Land sich bewegende Piranha-Vieh auftaucht, und dann war es auch schon wieder.
Auch dieser Autounfall von dem Wissenschaftler, ist das überhaupt ein Wissenschaftler? Ja, ne?
Ja, der Haugus.
Auch dieser Unfall, der war auch so oft wirklich so aufgesetzt aus dem Nichts und irgendwie so, hat auch irgendwie keine große Rolle mehr gespielt. Und irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass die ganzen Figuren alle so ein bisschen am Mangel an Gehirnmasse leiden, hatte ich das Gefühl.
Bei dem Unfall brauchen sie ja auch, also der Unfall ist nur dafür da, dass der Hulk ja quasi aus dem Gefecht gesetzt wird, damit sie ihn dann einfangen und dann nehmen sie ihn ja mit. Und ja. Dann ist er quasi schon verletzt natürlich und ist auf Hilfe angewiesen und bla bla bla. Ist halt total gestaged, gebe ich dir recht. Der Unfall selbst halt immerhin.
Könnte aber auch von unseren beiden Hauptfiguren gestaged sein, damit sie ihn unter Kontrolle haben.
Das stimmt, aber dafür sind sie zu doof, weil ja. Die waren ja nicht mal an ihm dran, weil sie haben ihn entkommen lassen. Ich meine, sie sind ja für die Katastrophe verantwortlich, also so recht, die hellsten sind sie nicht. Aber ja, dieser Unfall selbst, immerhin ist es halt echter Stunt, ne? Wie dieser Buggy sich da überschlägt, ist ganz nett. Man sieht auch dann schön in dem halbwegs Slow-Motion-Shot, wie dann so eine Puppe am Steuer sitzt, ne? So schön steif. Und dann war es halt auch schon. Aber wie gesagt, immerhin ein echter Stunt, ist ja auch mal nett.
Und da muss man halt an dieser Stelle zusagen, ich finde persönlich, dass der Film sehr wenige Highlights hat. Also der hat, ich will nicht sagen, dass der schlecht ist, das meine ich nicht, sondern dass er einfach wenige Szenen hat, wo man sagt, okay. Und da gehört halt dieser Autounfall schon dazu und da gab es glaube ich noch eine Szene mit diesem einen Motorboot, ne, wo es auch so eine Explosion gab.
Die ist auch extrem unnötig, aber lustig.
Ja, sie ist unnötig lustig, aber das sind die Szenen, die einem so ein bisschen in Erinnerung bleiben, fand ich.
Ja, wie du halt einleitend gesagt hast zu kommen, ne? Action, Brüste, Hintern. Also da sind
nur so schlecht verteilt.
Da sind so die drei, vier Momente im Film, wo es kurz irgendwie mal knallt und dann, wie gesagt, auch wenn es nicht wirklich Sinn macht, weil bei dem Boot weiß ich bis heute nicht, was da explodieren soll, weil es ist kein Öltanker, es ist einfach ein Ruderboot. Aber es sieht spektakulär aus, muss man den Film lassen.
Ja, das stimmt. Ja, es gibt dann so in der ersten Hälfte des Films so ein paar vereinzelte Opfer, aber das sind irgendwie, ja, keine Opfer, von denen man die man groß vermisst oder von denen man irgendwie groß was mitbekommt, geschweige denn irgendwelche großen Einführungen. Und da hält sich der Film, muss man sagen, auch noch ziemlich zurück, was seine explizite Darstellung angeht. Das ist ja eigentlich immer eine gute Sache, da merkt man auch, da hat man natürlich hier, vielleicht auch eher hier aus Budgetgründen, aber zumindest auch Story-Kniff-mäßig sich so ein bisschen was abgeguckt bei Spielberg, weil der hat ja auch seine Gefahr. Was hat man damals festgestellt? Ich weiß gar nicht mehr, wann der Hai das erste Mal richtig zu sehen ist. Nach über einer Stunde oder so, glaube ich, war es.
Ja, sehr spät.
Ja, und hier ist es ja jetzt nicht ganz so extrem, aber auch hier wird erstmal mehr angedeutet, als dass man explizit was sieht.
Du hast ja am Anfang in den ersten Szenen mit den Piranhas, hast du hauptsächlich erstmal dieses Geräusch, dieses
Die Hummeln im Hintergrund.
Genau, diese, das klingt ein bisschen wie eine Mücke, die nah am Ohr fliegt. Müssen wir darauf achten. Und einmal das und dann hast du nur unter Wasser diese ganz schnellen Schnitte, wie die Fische so durch die Gegend schwimmen. Ja,
fand ich nicht
Wobei
so geil.
Ich das. Bitte?
Fand ich nicht so geil.
Ich finde die ganz gut tatsächlich. Ich finde es, da werden wir sicher ja später auch noch eine Überleitung noch finden, aber ich finde es zum Beispiel besser teilweise als bei dem Piranha 3D Remake von Aja, weil hier dadurch, dass du das nur andeutest, klar, kaschierst du natürlich, dass du kein großes Budget für Effekte hattest, aber sie wirken dadurch trotzdem irgendwie echt und es impliziert ja ihre Schnelligkeit. Es soll darum gehen, ja eben, die Piranhas soll ja von, also Piranhas generell ist ja nicht nur, das denkt sich ja vielmehr nicht aus, die können ja eben sehr schnell ihre Beute verzehren. Und ich finde, durch dieses Geräusch, also der Mix aus Geräusch, diese Schnittgeschwindigkeit unter Wasser und dadurch, dass du sie immer nur so angedeutet hin und her wabern siehst, transportiert der Film das sehr gut. Und dann hast du ja eben, wie du gerade selbst sagst, auch in den ersten Morden, die passieren, also Morden.
Ne? Ich wollte gerade sagen, also, das ist ja eine Unterstellung.
Wie man es nennen möchte, das sind ja nur arme Fische, die Hunger haben. Aber den ersten Toten siehst du ja auch nicht viel, sondern außer die werden meistens runtergezogen und dann sind sie einfach weg. Und das geht immer alles sehr schnell. Das impliziert einfach alles, diese Geschwindigkeit und dadurch auch die Gefährlichkeit. Das hat so ein bisschen für mich immer die ersten Dinge ausgemacht. Es geht darum, einfach zu zeigen, dass die einfach so, du bist 2 Sekunden im Wasser und du bist quasi schon halb tot. So, das
dem entnehme ich, dass du generell zumindest ja das als gute Wahl überhaupt, also wir reden ja hier von einem Tierhorrorfilm und wir haben viele Filme gesehen mit Haien, wir haben viele Filme gesehen mit Krokodilen zum Beispiel, aber Piranha ist ja tatsächlich eben nur durch diese Filmreihe so ein bisschen in Anführungszeichen Filmreihe bekannt. Ist es ein Tier, bei dem du auch im Vorfeld, sag mal, wenn du den Film nicht kennen würdest, sagen würdest, ja, mit dem könnte man einen guten Film machen, das gruselt mich schon so ein bisschen, der Piranha?
Total schwere Frage, ganz im Ernst halt wirklich, weil ich meine, Piranhas so gesehen bestehen, also ich meine, ist ein Hai auch nicht, aber ich wollte jetzt halt sagen, ein Piranha stellt ja für mich jetzt hier keine Bedrohung so da im echten Leben, sag ich mal.
Du warst noch nicht im See.
Ich war noch nicht im See schwimmen, aber nein, also ist ein Hai, ein Alligator ja quasi auch nicht. Aber natürlich sind das einfach, wenn du halt an so Bestien denkst, an Tiere, die dem Menschen gefährlich werden können, auch in ihrer Erscheinungsform, die irgendwie imposant sind, eine Bedrohung schon darstellen, so als Tier per se, dann denkst du halt nicht als erstes an Piranha natürlich. Aber die Idee, die zu nutzen, und natürlich eben dann mit der Komponente, die sind halt extrem schnellfräßig, ist das ein Wort? Ich weiß es nicht, aber wie es das gemeint ist. Und die sind ja schon einfach ganz schön fiese Biester so. Und das dann eben auf links zu drehen, die dann halt noch so halt natürlich wieder mit einem Militär-Twist noch aggressiver und gemanipuliert, ne, und die dann noch fieser zu machen, das funktioniert für mich schon. Also ich, was ich daran fies finde am Piranha an sich oder beziehungsweise dadurch, dass sie in Schwärmen jagen, dass du halt einfach binnen eben kürzester Zeit super viele Wunden zugefügt bekommst, wahrscheinlich wie so 1000 Nadelstiche, die aber dir eben nicht nur Millimeterchen immer einen Peak verpassen, sondern dir wirklich einfach Fleisch aus der Haut reißen. Ich stelle mir das schon ganz schön fies vor. Also die Idee von Piranha-Schwarm attackiert zu werden, um jetzt mal runterzubrechen, die finde ich schon ganz schön beängstigend, ja.
Ja, ich hatte das mal gesehen, ich weiß gar nicht mehr, war das bei Joko und Klaas, als sie da diese Show machen, wo sie da um die Welt reisen. Da musste, glaube ich, also kann sein, dass mich jetzt auch irre, vielleicht war es auch eine andere Sendung, aber mir war so, als musste Klaas da auch mit quasi eingekleidet mit Fleisch dort in so ein Amazonas River oder sowas steigen. Und die Piranhas, also ich muss sagen, es ist tatsächlich auch echt so wie in dem Film so ein bisschen dargestellt. Also das ist wirklich, die kommen dort in Horden und Massen an und das ist einfach nur so ein, ja, wie erzählt man jetzt, dass es nicht wie ein Porno klingt, das flappt einfach nur auf dem Wasser.
So ein Gelage, ja.
Ja, das ist wirklich so, das ist irre, wie, ja, keine Ahnung, kann man nicht beschreiben, aber kann man sich auch bei YouTube auch in Dokumentationen so angucken. Das ist schon unglaublich beeindruckend. Also ich glaube, wenn du da mal so ein Bein reinhältst, dann ziehst du danach nur noch einen Knochen raus. Also
das meine ich. Also du brauchst beim Piranha sicherlich, sag ich mal, A, vielleicht mehr Wissen, wie die funktionieren und wie die angreifen und um damit sie quasi den Schrecken erzeugen können. Bei dem Hai, im Alligator ist es per se einfacher, weil die als Alpha-Prädatoren einfach generell eine andere Wirkung haben. Aber wenn du das halt mal verinnerlichst, dass es halt auch A, so tatsächlich halbwegs realistisch ist, wie die dargestellt sind, wie ihre Fressart hier dargestellt wird, und du das mal versimpeltest, wie das sich jetzt anfühlen muss, dann finde ich, erzeugt der Film dann auch schon, finde ich schon bei mir auch diese, ja, also ist trotzdem ein Unterhaltungsfilm, so, ne, ist ja auch total überzogen. Aber per se dann der Piranha so als in seiner Form oder beziehungsweise in der Masse, wie gesagt, möchte da nicht mit denen tauchen, sicherlich. Nee.
Was ja interessant ist immer an solchen Filmen, eben an Tierhorrorfilmen, die im Wasser spielen, ist, wie das Drehbuch das löst, dass die Leute nach wie vor, auch wenn die Gefahr bekannt ist, sowohl für den Zuschauer als auch für einige Figuren, wie der Film dafür sorgt, dass man trotzdem die Leute irgendwie zurück ins Wasser bekommt, ne? Weil ich meine, klar, es gibt natürlich ein paar Asylum-Filme oder so, wo dann irgendwelche Haie durch Wirbelstürme fliegen oder keine Ahnung.
Auch ja, es gibt ja auch, irgendwie. Es gibt ja auch Mega Piranha. Gibt's ja auch, ja. Gibt's ja auch Trash-Bus davon. Gibt's ja, wo sie dann riesig werden wie Hochhäuser und teilweise auch übers Land einfach rollen und ja, gibt's ja auch alles.
Aber hier ist es ja so, dass er da noch ein bisschen Wert auf Realismus legt zumindest. Mhm. Und wie fandst du das gelöst? Weil ja, man muss ja irgendwie die Leute immer wieder zurück ins Wasser kriegen. Hier ist es so, dass wir hier quasi zwei separate Settings noch voneinander haben, so die so ein bisschen, ja, ich glaube, ab der Hälfte des Films eine Rolle spielen. Wir haben zum einen die Kinder in dem Feriencamp, die ja zunächst so einen kleinen Vorgeschmack liefern, werden so ein bisschen angeknuspert und es wird auch schon ein bisschen blutig. Das Wasser färbt sich ordentlich rot. Und später gibt's eben noch, ja, was war denn das eigentlich? War das so ein, wo die Erwachsenen da sind?
Was war ja, das? Es ist halt auch so ein Stadtfest halt einfach.
Ja, das Typische so ein bisschen, auch eben so ein bisschen wie bei der Weiße Hai.
Ja genau, es ist halt wirklich, das muss man wirklich auch sagen, das ist ja fast das gleiche Szenario, ne?
Ein Bürgermeister, ja, mit denselben Figuren.
Ein Bürgermeister möchte da seine, ja. sein Örtchen irgendwie einweihen, die eröffnen quasi Sommersaison, machen da eben so ein Badefest für die ganze Familie und natürlich drohen da die Piranhas einzukehren, weil sie einen Nebenarmfluss finden, wo sie eben den Zugang bekommen. Und die Wissenschaftler natürlich wieder unsere Hauptfiguren sagen, Leute, die können da Zugang finden, ne? Wir müssen da alle warnen. Und das Militär sagt natürlich, ach Quatsch, so klug sind die nicht, den Weg finden die ja gar nicht. Und naja, ja. Was passiert, können wir uns alle denken.
Das ist ja auch immer so ein bisschen so die Darstellung, dann wieder so ein bisschen auch Vietnam-like Gefahr unterschätzen und auch ein bisschen so die Skrupellosigkeit und die fehlende Moral des Militärs, die da so ein bisschen wenig subtil angedeutet werden. Ich mochte das in dem Feriencamp, mochte ich den Aufseher, den Chef da.
den Drill Sergeant.
Den Drill Sergeant, wie er dann auch zu dem einen Kind sagte, keine Comics. Also der hat einfach nur Comics gelesen, der irgendwo auf der Wiese und er hat keine Comics. So.
Ich finde, also er ist halt sowieso so ein Relief, so ein bisschen so ein Comic-Relief.
Ja.
Und ich finde aber auch dieses blonde Mädchen da, was es ja halt so als auch nochmal so als Nebenhauptprotagonistin geht. Eine erwachsene
Frau im Körper eines Kleinkindes.
Ah, das, ja, ihre Frisur ist irgendwie ganz strange auch. Aber dieser Charakter ist auch so seltsam, weil sie hat ja trotzdem außerhalb dieses Camps überhaupt keine Bewandtnis. Und trotzdem nutzen sie einfach nur in diesem Rahmen, damit du überhaupt irgendwie so eine Identifikationsfigur hast, mit der du irgendwie eine Art Sympathie aufbaust. Es geht ja darum, dass sie nicht ins Wasser will, weil sie sagt halt, ich habe Angst vor Monstern im Wasser. Warum sie das aber hat und so wird gar nicht, also es gibt keine Backstory oder sowas, dass die irgendwie mit zwei Jahren schon mal in ein Haibecken gefallen ist. Es ist einfach, sie möchte nicht ins Wasser, dafür wird sie quasi von dem Sergeant immer so ein bisschen gemobbt quasi, beziehungsweise sagt immer, hier, ne, du musst mal mutig werden und guck mal die anderen, die können alle schwimmen. Und sie will halt nicht, sie will halt lieber am Ufer chillen und malen und keine Ahnung und lesen. Und ja, aber wie gesagt, sie wird so ein bisschen als dritte Hauptfigur so ein bisschen etabliert, hat aber eigentlich für den Film überhaupt keine Bewandtnis.
Das hat zum einen, finde ich, hat es so einen leichten Freitag der 13. Flair. Ich musste tatsächlich übrigens auch unbedingt erst nachgucken, ob Harry Manfredini den Score gemacht hat, aber das war er tatsächlich nicht. Aber ich finde, der Score klingt so nach Manfredini. Da war ich schon fast ein bisschen traurig, dass der von Pino Donaggio kommt. Der Punkt, den du ansprichst, der bringt mich tatsächlich wieder zu der Ausgangsfrage zurück, wie eben dieser Film das löst, dass dort Menschen ins Wasser gehen, um zu sterben. Ich finde, das macht der Film hier tatsächlich nicht so smart. Eben genau, du hast es beschrieben, weil wir haben rein storytechnisch mit diesem Kinderferiencamp absolut nichts zu tun. Also es ist halt irgendwie so ein Szenario von 10, 15 Minuten. Da ist aber keine Figur bei, mit der wir bis dato irgendwie mitgegangen sind in diesem Film und auch keine Figur, die danach noch eine Rolle spielt. Und da wirkt es schon so, als hätte man irgendwie damit zu kämpfen gehabt, sich was auszudenken, wie jetzt die Piranhas an Nahrung kommen.
Ich dachte halt am Anfang noch irgendwie, ja, das Mädchen ist vielleicht nachher irgendwie die Nichte von der Hauptcharakterin und das kommt dann raus oder keine Ahnung, aber haben sie ja gar nicht. Es gibt keine Verbindung. Und ja, wie gesagt, klar, sie brauchen irgendwie Action, das ist ja auch so fair enough. So, sonst, also wenn keiner ins Wasser geht, dann gibt es auch keinen Film mehr. Also es gibt keine Spannung mehr im Film. Von daher fand ich dieses Kindercamp so, ich finde es ja zumindest die Konsequenz krass, dass sie da Kinder attackieren, also dass die Piranhas Kinder angreifen lassen. Ich dachte ja beim ersten Mal, weiß ich noch, beim Film damals, ah ja, komm, die werden eh wieder in letzter Sekunde, ne, müssen die raus und dann passiert da nichts so. Aber er zieht ja durch. Er lässt die Kinder wirklich da. Es stirbt zwar kein Kind, aber es wird auch jetzt keine expliziten Wunden bei den Kindern gezeigt, aber die bluten halt schon, werden auch nicht angefressen. Und Betreuerin stirbt ja auch. Von daher, die Konsequenz, die der Film in dieser ganzen Szenerie an den Tag legt mit den Kindern, die fand ich schon relativ deftig so. Auch wenn es, wie gesagt, wenn es nicht explizit wird. Der Grund, wie gesagt, warum sie jetzt ins Wasser gehen, ich meine, der ist da auch noch okay an sich, weil es ist halt ein Kindercamp, die sollen da halt so ein Wettschwimmen machen und so, ne? Es gehört halt quasi da zum sowieso, also die Kinder wollen ja auch ins Wasser, aber es gehört tatsächlich auch so da zum Sportprogramm, so mehr oder weniger. Von daher so, das ist geschenkt, finde ich. Und dass sie dann halt erklären, ja, das ist halt, da ist dieser, wie gesagt, dieser Arm von dem See, wo sie dann eben durch könnten, um dann in den großen, da in den Meerzulauf da zu kommen, so. Das erklären sie ja quasi anhand der Map da eben, die Wissenschaftler. Und dass auf dem Weg dann eben genau dieses Kindercamp da liegt, so, das soll ja auch noch so ein bisschen Spannung erzeugen, ne? Was, wenn sie den Weg finden und dann kommen sie da durch und alles wird furchtbar. So, es ist nicht besonders klug, aber ich finde, für so einen Tierhorrorfilm hat es mir jetzt gereicht. Ich fand das jetzt nicht so dramatisch.
Aber schon mal irgendwie 40 Jahre vorher ein Fuck you on the Mac, ne? Der sich das eben nicht getraut hat.
Total. Also der Film ist auch komplett konsequenter als Mac in jeder Sekunde, ja. wenn wir aber jetzt eh schon da sind, lass uns nochmal ganz kurz, aber generell, weil jetzt sind wir ja quasi wirklich auch schon in der zweiten Hälfte des Films, die ja auch deutlich besser ist als die erste, wie ich finde. Lass uns kurz nochmal dann auch mit der ersten Hälfte quasi nochmal abschließen, aber ich möchte nämlich dann zu der ersten Hälfte des Films auch generell nochmal sagen, du hast ja schon gesagt, die hält sich zurück. Die hält sich ja nicht nur zurück, finde ich, sondern die ist ja auch wirklich, ich finde sie wirklich dröge größtenteils, muss ich etwas sagen. Vor allem, was ich auch noch nämlich auch erwähnen wollte, was ich ganz unnötig finde, das hätte man auch wirklich komplett weglassen können, ist diese ganze Szenerie, wo sie in den Knast kommen noch. Das haben wir jetzt gar nicht kurz angesprochen, nur kurz, auch nur, weil es wirklich lang ist, muss man gar nicht so lange drüber reden. Das Militär, also die ganze erste Filmhälfte geht im Grunde erstmal darum, dass das Militär jetzt quasi unsere beiden Hauptfiguren wieder einfangen will, weil die ja jetzt Informationen haben über diese Piranhas, eben diesen Forschungen mit dieser Kriegswaffenforschung, worüber natürlich die Öffentlichkeit nichts wissen soll. Die hauen halt ab, also will das Militär sie wieder einfangen. Und was passiert? Eben auf dem Weg werden sie von einem Polizisten angehalten, der unseren Doktor eben hier, beziehungsweise nicht den Doktor, aber unseren Hauptcharakter eben erkennt und den Grogan und sie beiden erstmal mit aufs Frisier nimmt, weil er eben irgendwie seine Nase nicht schmeckt. Und dann erfährt man dann erst, okay, der Polizist kennt das Militär auch, die sind connected, der sagt dann, hey, halt die fest, ne, die haben Informationen, die dürfen nicht in die Öffentlichkeit. Und dann müssen sie halt erstmal irgendwie nach dem Knast sitzen und dann brechen sie halt noch aus, total dämlich, weil sie dann dem Wärter irgendwie mit einer Kloschüssel auf den Kopf schlägt. Und dann hauen sie halt wieder ab.
Aber die Szene mit der Kloschüssel ist so gut. Ist also gut schlecht, so, ne? Das ist auch
schlecht,
so,
ja.
So eine Szene, ja.
Auf jeden Fall, das sind locker 15 Minuten des Films, diese ganze Polizeigeschichte. Und sie ist komplett belanglos. Ob die jetzt nochmal gefangen hätten oder nicht, spielt für den Film keine Rolle. Außer vielleicht, dass sie halt irgendwie 15 Filmminuten verlieren, in denen sie hätte schon wieder Leute warnen können, aber es hätte nichts bewirkt.
Das ist halt
das wirkt halt sehr gezogen. Und das nimmt auch wirklich so ein bisschen Drive so aus dem Film, nachdem er erstmal ganz gut aufbaut. Und also da finde ich, in der ersten Filmhälfte verschleppt der Film sich sehr. Da hätte er wirklich deutlich schneller zum Punkt kommen können.
Finde ich auch total. Ich habe mich auch wieder... war wieder sehr irritiert davon, wie langsam und dröge und zäh doch diese erste Filmhälfte ist. Die hat wirklich, ja, also Highlights ja sowieso im Film weniger, aber das zieht sich
schon. Sind ja auch Piranhas.
Ja.
Entschuldigung.
Und das war mir auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann höchstens nur ein bisschen nachvollziehen, dass sie eben mit diesen Szenen, die du eben angesprochen hast, immer noch mal so ein bisschen versuchen zu zeigen, dass bei solchen Filmen ja auch häufig einfach die normale Bevölkerung versucht, Gefahren abzuwehren und die Behörden nichts davon wissen wollen und eben in Form des Militärs oder in Form der Staatsgewalt einfach auch sogar die Bürger anlügen über das, was dort eigentlich geschieht und so. Aber das ist jetzt rein vom Pacing her und einfach auch vom für das Gelingen des Films trägt es halt überhaupt nicht bei.
Also, das zeigen sie ja dann auch immer.
Weil halt auch die Figuren nicht so besonders, also ja, die beiden, das ist okay. Ich habe schon schlimmere Filmpärchen gesehen als Maggie und Paul, aber so richtig Chemie und so richtig, wo ich sage, ja, weil sie eben auch selber, du hast halt auch nicht so, ich kann halt auch nicht so richtig mitfiebern, weil das irgendwie selber die Verursacher dieses ganzen Problems darstellen und das fand ich irgendwie, ja, ich konnte nicht richtig nicht bonden mit den beiden.
Nö, nee, finde ich auch. Sind sie auch gar nicht der Typ für. Ich finde, die sind nicht wirklich sympathisch auch gar nicht so richtig. Sind so ein bisschen, so ein bisschen komisch auch einfach.
Sag mal, warte kurz, weil wir es eben, vielleicht haben wir uns, ich weiß nicht genau, ob ich mich nicht irre, aber jetzt habe ich eine Szene im Kopf, in der Paul am Ende doch mit dem blonden Mädchen noch zusammen ist. Ist er nicht der Vater von ihr? Da war da nicht irgendwas am Ende noch? Er redet doch noch mit irgendeinem Kind. Und ich weiß nicht mehr, was das war, aber ist er nicht der Vater von dem Kind? Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie habe ich diese Szene gerade im Kopf.
Jetzt hast du mich verwirrt.
Ich glaube, er ist der Vater von
dem Mädchen. Wie heißt sie denn nochmal?
Sie sah so ein bisschen aus wie die Tochter von Boris Becker, nur in blond. Aber das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Aber du kannst es ja schon, du bist jetzt mal hier der Faktenchecker.
Ich check gerade Fakten. Doch, du hast recht, es gibt eine im Cast, eine Susie Grogan. Doch, du hast recht. Ach, du hast recht.
Und dann macht es nämlich, dann müssen wir uns ja fast schon ein bisschen revidieren. Dann macht es natürlich alles Sinn, ne? Diese ganze Sequenz dort im Kindercamp.
Ja, du hast vollkommen recht, aber dann siehst du mal, wie absolut belanglos es ist. Trotzdem. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also das wird ja auch gar nicht so richtig vermittelt, aber du hast vollkommen recht, ganz am Ende dann, wenn sie dann bei der Erwachsenenparty da in der Stadt sind, da kommt sie ja dann dazu und da treffen sie ja dann aufeinander. Du hast vollkommen recht, ja.
Ja, aber es ändert halt trotzdem nichts an der Grundlage. Klar, okay, ja, es macht Sinn.
Ja, dann ist der Charakter sinnvoller gesetzt, auf warum sie länger in Szene ist, okay, check. Aber wie gesagt, da es mit ihr auch keine richtigen dramaturgischen Momente gibt, weil sie bleibt ja auch immer aus dem Wasser. Sie ist ja auch selber nie im Wasser.
Und vor allem wäre es sinnvoller gewesen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt schon gewusst hätten, dass sie die Tochter ist. Aber das wussten wir, glaube ich, wirklich noch nicht.
Nee, eben meine ich nämlich auch.
Das hätte es ja durchaus dramaturgisch interessanter gestaltet, wenn wir das gewusst hätten. Aber gut.
Ja. Okay. Geschenkt. Aber dann muss ich mich revidieren. Dann ist es die Tochter. Dann hat sie doch eine größere Bewandtnis theoretisch. Aber praktisch im Film kommt es nicht rüber. Sagen wir es so. Nee.
Aber wir gehen jetzt auf 5 Sterne hoch.
Nein.
Ja, der Showdown, der spielt sich dann eben bei diesem Fest dort unten am Fluss ab. Auch da muss ich sagen, ja, da dürfen sich die Wasserprädatoren so ein bisschen austoben und auch mal so ein bisschen loslegen. Und du bekommst dann auch endlich mal so ein bisschen Special-Effekte mehr. Also du hast es ja generell auch schon im Mittelteil bei ein paar Opfern, bekommst du auch schon mal so ein paar blutige Wunden zu sehen, wie eben hier bei Dr. Hoke. Als er das eine Kind dort retten will, dort auf diesem Boot und so, da bekommst du schon mal auch diese Szene, ne? Da muss ich nochmal kurz einwerfen, springen jetzt leider schon wieder ein bisschen in den Mittelteil zurück. Aber als Maggie, Paul und Dr. Hoke dort auf diesem Floß sind und dort dieses gekenterte Boot finden mit dem Kind drauf und das Kind retten und Dr. Hoke aber stirbt. Aber diese Szene, als die Piranhas, also das ist halt dumm, dass sie diese von diesem Floß, von diesem billig zusammengeschusterten Floß,
die Baumstämme abblagen. Also die Schnüre.
Die Seile quasi, das war schon ein bisschen blöd. Und wie sie dann quasi wie in so einem Videospiel immer einen Schritt zurückgehen, weil immer eins von den Holzbrettern
abgegangen ist. Ja, vor allem musst du mal erstmal gucken, wie groß das Floß ist.
Richtig.
Und dann mal mitzählen, wie viele Baumstämme, die da lostreten. Das Floß wäre längst weg. Und dann am Ende springen sie so einfach außerhalb der Kamera und landen so im Busch.
Es ist halt einfach nicht mal zu sehen, wie sie von dem Floß
runterspringen. Es gibt nicht mal so eine Szenentransition. Die sind dann einfach gerettet. Das ist super. Ja.
Ja, das war gut, ja. Gut, dass wir das nochmal entdeckt haben, ja. Ja, und wie gesagt, im Showdown, da bekommen wir dann halt auch mal ein paar mehr blutige Wunden zu sehen und auch ein paar angefressene Körper. Das ist okay.
Fand ich aber teilweise schon echt ziemlich deftig. Also auch hier wieder, da macht es für mich wieder diese Mischung aus dieser Schnelligkeit unter Wasser. Man sieht nicht so richtig was, aber es reicht, um zu wissen, au, das tut weh. Du hast hier und da mal so, dann nagen sie hier einen Finger oder da mal am Fuß, siehst schon den Knochen durchblitzen und so. Ich fand das schon relativ fies tatsächlich. Und auch wenn sie dann aus dem Wasser rauskriechen, die Leute teilweise, wie gesagt, ist alles nicht so drüber gesplatter wie bei Aja's Remake. Aber hier war es noch ein bisschen, fand ich tatsächlich realistischer, es war mehr geerdet und das hat's für mich schon wieder ganz schön gut gemacht, weil es wirklich so, dann einfach nur, du siehst einfach ein klaffendes Loch oder hier, wie gesagt, einfach so bis auf Knochen runter genagt, so, das fand ich schon wirklich fies teilweise und eben, das, wie du auch vorhin schon gesagt hast, diese Special-Effekt-Flut, in Anführungszeichen, sage ich mal, hat er sich eben hier komplett fürs Finale aufgespart, was ich gut finde. Also du hast eben nicht die ganze Zeit durchgehend dieses Gesplatter, sondern hier auch eben auf dem Punkt am Ende hast du dann wirklich nochmal so einen brachialen Abschluss. Das fand ich schon ganz gut.
Ja, ich fand es auch vor allem, dass du eben gesagt hast, dass es fiese Szenen gibt am Ende. Also das muss ich
hier. Und auch dann noch das Boot kentert, wo dann der blöde Militärfuzzi noch reinsegelt. Also das ist dann schon Genugtuung am Ende.
Und das Ende ist ja dann auch ein bisschen fies, als der Erzähler dann so ein bisschen offen lässt, ob da nicht, also die Piranhas verenden ja dann, aber.
Ja, beziehungsweise kommt ja noch die Szenen davor, die können wir vielleicht auch noch kurz besprechen, wo dann quasi sie, also unsere beiden Hauptcharaktere, dann zu dieser Raffinerie wollen und da eben diese Giftstoffe ins Wasser lassen, um, wie du gerade sagst, die Piranhas eben auszurotten. Und dann merken sie halt, die stehen unter Wasser schon. Das heißt, er muss dann runtertauchen, bindet sich so ein Seil um die Hüfte und taucht runter. Auch der unelegantesteste Bauchplatscher der Filmgeschichte.
Ja.
Das soll so richtig grazil aussehen, er klatscht einfach so ins Wasser. Aber
es war mega tatsächlich, glaube ich, sogar ein Stunt-Double, glaube ich.
Hab mega gelacht. Ja. Auf jeden Fall, dann taucht er runter. Man weiß auch nicht, ich finde immer, das Boot steht da sehr weit weg. Du weißt gar nicht so richtig, wo der da eigentlich hintaucht, genau. Das Boot steht eigentlich noch sehr weit weg von dieser Raffinerie. Auf jeden Fall.
Ist Staudamm ist es aber, ne?
Ja, dieser Staudamm oder was auch immer. Auf jeden Fall, er taucht dann irgendwie dann runter und da unten rein eben unter Wasser und da muss er ja so ein Rad aufdrehen. Und natürlich kommen die Piranhas dann schon, weil sie wittern ihn natürlich. Und da muss man dann halt sagen, ist dann leider der Moment, der so ein bisschen bei mir wiederum leider diesen halbwegs Realismus gelobt im Film, der wird da leider so ein bisschen getrübt, weil wir haben halt einfach gelernt, die Piranhas sind sehr fix, so die zernagen dich halt wirklich sehr schnell oder auch hier am Anfang, wo du gerade sagst, der Hulk, ne, der stirbt ja dann auch sehr schnell eben, als er den Jungen retten will. Und hier unser Hauptcharakter Grogan steht halt da an diesem Rad, ist natürlich klemmt es. Und er dreht und dreht und es geht nicht. Und die Piranhas fressen ihn komplett. Die nagen ihm ins Gesicht. Und er wischt sich vom Gesicht rum, als ob er so Fliegen verscheuchen will. Und sie knabbern alles an, Beine, Körper, Kopf. Und sie soll ja dann an im Boot bis 100 zählen. Und die Piranhas kommen an, als sie bei 64 ist. Das habe ich mir nochmal gemerkt. Ja, sie zählt dann noch von 64 bis 100. Und dann fährt sie quasi los und zieht ihn raus. Und er überlebt es halt, ne? So, er hat einige Wunden natürlich, aber er überlebt es. Und da dachte ich mir so, ja, also andere waren in der Zeit schon quasi auf den Knochen runtergenagt. Aber gut, ne? So, das ist der letzte Showdown-Moment, den sie sich hier natürlich spannungsmäßig aufbewahrt haben. Nagt da so ein bisschen dann eben, nagt an dem von mir gelobten Realismus, was die Darstellung der Fressgeschwindigkeit der Piranhas so ein bisschen angeht, aber geschenkt. Und dann kommt natürlich das, was du jetzt gesagt hast.
Genau, zum leicht dezent offenes Ende. Die Aktion gelingt natürlich, aber der Sprecher lässt am Ende Raum für ein Sequel und lässt offen, ob nicht einige der Piranhas nicht doch ihren Weg ins offene Meer gefunden haben.
Was doch nicht unterstützt wird mit dem bekannten Mückensuche-Geräusch. Als ob sie natürlich schon quasi warten im Meer, ja.
Kommen wir zum Fazit. Fang du gerne an.
Ja. Piranha ist ein Film, den man als, finde ich, als Genre-Freund schon gesehen haben kann. Ich sag kann, nicht muss. Ich finde, der macht Spaß. Ich finde, das ist ein guter Tierhorrorfilm einfach, weil er einfach ein Tier sich hier nimmt, was schon eine Gefährlichkeit hat, aber eben, wie ich schon sagte, nicht so auf dem Radar ist, wenn man so an typischen Tierhorror denkt. Und ich finde eben, diesen Schrecken hier zu nehmen, den zu bündeln, und den dann anzureichern mit so einer Militärstory. Ich sag mal so, diese ganze Militärstory hättest du für mich gar nicht gebraucht. Hättest du einfach gesagt, das Problem ist halt, du brauchst ja irgendwie einen Anhalt, irgendwie eine Einführung, wie diese Piranhas einfach natürlich da in diesen Fluss kommen. Und es wird ja auch am Anfang des Films gesagt, normale Piranhas hätten in diesen Gewässern nicht überlebt, weil es einfach, weil die gar nicht dafür gemacht sind. Und naja, von daher, irgendeinen Mumpitz mussten sie sich ausdenken, von daher geschenkt. Aber das finde ich erstmal primär so, die ganze Grundidee mag ich einfach. Weil, und dann eben die Umsetzung der Piranhas, wie sie agieren, wie sie sich bewegen, Sounddesign, die Kameraarbeit eben, die so ein bisschen natürlich vertuscht, dass das Budget nicht groß war, aber ich finde, das macht es schon sehr charmant, das funktioniert für mich. Ich finde es schon echt ganz schön grausam teilweise, einfach wie sie einfach agieren, finde ich echt ganz schön auch deftig eben, gerade zum Schluss dann hin. So, dass gerade diese eben die Szenen, wo die Piranhas natürlich in Aktion sind, machen einfach Spaß. Dann haben wir schon gesagt, die erste Filmhälfte ist leider einfach eine Schlaftablette. Da haben sie sich einfach verkalkuliert, wollten zu viel doch diese Militärgeschichte drücken, die aber einfach nicht so die Relevanz hat oder beziehungsweise die einfach nicht die Spannung erzeugen kann, die sie sich vielleicht da erhofft haben. Dazu kommen eben die Hauptcharaktere, die okay sind, aber jetzt auch keinen Nobelpreis in Sympathie bekommen irgendwie. Und das macht die erste Hälfte alles zusammen. Das Zusammenspiel davon macht so ein bisschen langweilig. Man wartet so drauf, komm, zeig mir ja Fish-Action. So, man will jetzt einfach rein und Gekröse sehen. Und ja, ab der zweiten Hälfte gibt's das ja zum Glück, dann wie gesagt mit diesem ganzen Kindercamp und dann später das ja, dieses Sommerfest. So, da gibt's ordentlich Blut, da gibt's ordentlich Action, schön konsequent, auch gut spannend, schöne, wie gesagt, Film insgesamt sieht nicht so schön aus einfach, aber er hat trotzdem ein paar gute Aufnahmen, wie ich finde. Er gibt sich größte Mühe, da auch sein Budget irgendwie eben zu verstecken und es klappt alles schon ganz gut. Du hast echt auch mal hier da ein paar absurde Momente, wie das explodierende Boot ohne Grund und so weiter. Das sind einfach so kleine Momente, die eben im Kopf bleiben, weil der Film hat ja einfach jetzt nicht die Riesenmomente, das muss man einfach sagen. Er hat jetzt keine ikonischen Szenen einfach, auch das hebt ihn so ein bisschen von sonstigen Genre-Klassikern ab. Wenn ich jetzt sage Piranha 78 und dann gibt es glaube ich kaum jemanden, der jetzt sofort aus der Pistole mir 5 Highlight-Szenen darunter beten kann. Deswegen, er läuft so ein bisschen durch, er ist halt solide einfach. Und deswegen, also ich finde halt, das ist ein Film, da steckt nicht viel drin. Man kann halt sagen, ja, okay, er möchte aber so ein bisschen diese, wie du auch eben schon gesagt hast, diese Militärabhängigkeit und wie das Militär Dinge vertuscht und der Gesellschaft was vorspielt, auch wenn es um Leben und Tod geht, Geheimhaltung über allem und bla. Ja, das gibt der Film so ein bisschen mit, aber ich finde auch einfach, das ist aber trotzdem auch kein Film, um sowas jetzt irgendwie anmahnen anmahnen darzustellen. Es ist immer noch ein Tierhorrorfilm und er nimmt diese Sachen mehr als Mittel zum Zweck, um dann einfach eben das abzuliefern, was man als Zuschauer sehen will, nämlich Tiere, die Leute fressen. Von daher, ich finde, es ist ein solider Tierhorrorfilm, der macht schon Spaß, wenn man sich die erste Hälfte ein bisschen durchquält, aber dann eben finde ich, der Payoff für mich in der zweiten Hälfte ist groß genug, damit ich dann wirklich auch meinen Spaß damit haben kann und ich finde halt, Dante hat hier wirklich einfach ein solides Ding abgeliefert, was zu Recht auch sein Einstand dann eben war für weitere Folgeprojekte. Er hat schon gezeigt, dass er hier was kann und Ideen hat und eben aus wenig dann doch noch was machen kann. Von daher, ich bin dann bei 3 von 5. Ja, solider Tierhorror. Muss man nicht gesehen haben, wie ich finde, aber kann man durchaus gerne gesehen haben.
Ja, gehe ich weitestgehend mit. Ist so ein bisschen, fühlt sich dadurch, dass halt viele Szenen vertraut vorkommen, so ein bisschen wie die Schmuddelvariante von Jaws sich an, hat halt ein bisschen mehr nackte Haut, ein bisschen mehr Gore, ein bisschen mehr Blut. Aber ja, wie du es schon gesagt hast, es ist leider über weite Strecken doch ein ziemlich langweiliger, dröger Film. Die Figuren unterbieten sich regelrecht in der Dummheit und sind auch irgendwie nicht besonders charismatisch. Also vielleicht liegt es sogar auch ein bisschen an der Besetzung. Ich weiß es nicht, die waren mir einfach so ein bisschen gesichts- und kulturlos. Einfach, der Film ist ein bisschen zu langsam. Das hat mir einfach nicht gefallen, aber was ich gut fand, ist, dass er sich weitestgehend ernst nimmt. Er hat natürlich einige Szenen, die drüber sind, auch ein paar Szenen, die unfreiwillig komisch sind, auch ein paar Szenen, die freiwillig komisch sind, aber in erster Linie ist er durchaus ein ernsthafter und an manchen Stellen auch düsterer Film, der auch ein paar oberflächliche Botschaften und Aussagen hat. Highlights gibt's im Prinzip nicht, außer die wenigen, die wir angesprochen haben, und das sind im Prinzip auch keine wirklichen Highlights, aber das Finale, du hast es gesagt, bietet irgendwie dann doch den nötigen Payoff, hat ein paar Gemeinheiten, hat ein paar Gore-Szenen, ein paar blutige Wunden und auch ein bisschen Action. Das ist auf jeden Fall gut und man sieht auf jeden Fall auch an der Mischung aus den ein paar humorvollen Andeutungen und der Ernsthaftigkeit und dem Horror, siehst du auch, wo Joe Dantes Weg halt auch hingehen sollte. Es gibt halt oder gab halt kaum einen Regisseur, der das so gut miteinander verbinden konnte, eben diesen Horror und eben dieser Comedy-Aspekt. Leider hat er das irgendwann verlernt. Ich weiß nicht warum, aber seine letzten Filme waren alle nicht mehr so der Hit. Aber gerade das, was er in den 80er Jahren abgeliefert hat, das ist das Wort, genau. Das gehört schon zur Speerspitze der Horrorkomödien, wenn ich halt an The Burbs denke oder an Gremlins. Auf jeden Fall. Und ich leite da schon mal so ein bisschen darauf hin, deswegen unterhalten wir uns gleich noch da noch kurz drüber. Das Remake aus den Händen von Alexandre Aja ist für mich der deutlich bessere und unterhaltsamere Film. Können wir uns ja gleich nochmal zu austauschen. Aber es gibt eben auch deutlich schlechtere Tierhorrorfilme. Und allein, wenn man sich die Sequels anguckt, die es da noch gab, hier von James Cameron, Piranha 2 und so, oder die italienische Variante Killerfish, die hier fälschlicherweise bei uns als Piranhas 2 veröffentlicht wurde, also nicht verwechseln. Piranhas 2, die Rache der Killerfische, ist nicht das Sequel zu diesem Film hier.
Der echte zweite heißt ja auf Deutsch Fliegende Killer, genau.
Genau.
Weil sie dafür nicht fliegen können, ist auch so.
Aber es gibt halt einfach auch schlechtere. Und allein, wenn man sich heute anguckt, ich weiß, du bist ja so ein bisschen so Fan davon, von diesen Trash-Sachen. Ich ja überhaupt nicht, aber.
Ja, aber halt auch nur in der richtigen Runde mit 18 Bier, ne? Also, das ist natürlich einfach unterirdische Filme, müssen natürlich nicht drüber reden, ne?
Ja. Deshalb bin ich ein bisschen drunter und vergebe 2,5 von 5 Sternen. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich alle paar Jahre mal angucken kann.
Und ich habe auch gehadert zwischen 2,5 und 3, aber dann, glaube ich, wissen die Leute schon, wo sie ihn hinstecken können. So, wie gesagt, er ist kein Pflicht, weil dafür hat er einfach, dafür bietet er doch zu wenig. Aber ja. So gerade für Liebhaber und gerade für Tierhorrorfans so.
Und vor allem auch für Leute, die sich halt eben auch mit der Geschichte des Genres auseinandersetzen wollen, weil das ist halt wichtig zu sehen. Das ist halt ein Musterbeispiel dafür, wie Corman Talente entdeckt hat, wie man mit wenig Budget brauchbare Filme gedrehen konnte und solche Sachen halt. Dafür ist der Film auf jeden Fall einiges wert. Deswegen kann man ihn auf jeden Fall sich anschauen. Aber man darf halt nicht zu viel erwarten. Ne? Das ist, glaube ich, einfach der Punkt. Man darf nicht zu viel erwarten und dann findet man schon seinen Gefallen und seinen positiven Abschluss mit Piranha. Ja, es gab dann, ich hatte es bereits gesagt, James Camerons Sequel, Piranha 2, Fliegende Killer, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, kommt demnächst von 88 Films raus, wenn ich mich nicht irre. Und dann werde ich mir den mal zu Genüge ziehen und mal schauen, wie der ist. Es gab dann noch so eine Art Remake, die Rückkehr der Piranhas, ist auch wieder von Roger Corman produziert und auch vom selben Drehbuchautor von John Sayles. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte und was ich eben angedeutet habe, ist, du hast halt 2010 auch das Remake von Aja, Piranha 3D. Und es hat sich schon jemand gemeldet, als wir angekündigt haben, dass wir diesen Film heute hier besprechen. Und ja, wir werden sicherlich das 3D-Remake von Aja und das nicht ganz so gute Sequel davon hier nochmal besprechen. Aber ich glaube, so viel kann ich dir schon mal abgewinnen. Auch du siehst es, glaube ich, so, dass das Remake doch deutlich mehr Qualitäten hat. Natürlich auch aufgrund der anderen Tonalität als Joe Dantes Piranha, oder?
Ja, absolut. Ist der bessere Film einfach, weil Aja einfach genau weiß, was er liefern muss. Das Ding ist halt wirklich ein Fun-Splatter-Ding. Zwar auch mit der hier und da nötigen Ernsthaftigkeit, aber deutlich mehr Partystimmung und wirklich halt ordentlich Gore-Szenen, also richtig ordentlich. Der ist ja wirklich sehr, sehr deftig. Und der wusste einfach genau, was er liefern muss, schafft es aber eben, A, bessere Figuren aufzubauen, die auch irgendwie Relevanz haben, die dir auch, in denen dir was liegt. Und da kann dadurch auch viel mehr Spannungsmomente einbauen und insgesamt einfach hat er eine bessere Geschichte zu erzählen. Auch wenn die auch gar nicht so umfangreich ist, aber er schafft es auf jeden Fall auf einer unterhaltsamen Ebene. Dafür muss man direkt schon sagen, wer jetzt nochmal heute 2020 nochmal Piranha 3D guckt, der wird sich dann doch teilweise auch wundern, wie schlecht schon die Effekte sind. Ne? Da hatten wir jetzt schon mal drüber geredet, Chris. Teilweise die CGI-Piranhas sind wirklich schon, furchtbar, dafür ist es nicht mal 10 Jahre alt, ist, sieht teilweise wirklich schon schlimm aus. Also da merkt man dann schon, dass das Budget da auch eben nicht das größte war. Zumindest was die Computertechnik angeht, dafür sehen alle handgemachten Gore-Effekte genial aus. Deswegen
sage ich. Vielleicht ist Dantes Version sogar zeitloser am Ende dann doch wieder.
Wollte ich gerade nochmal überleiten, genau. Und deswegen sage ich, da hebe ich dann schon wieder die Inszenierung von den Piranhas selbst, von den Piranhaschwärmen in Dantes Werk aus, weil die funktionieren heute noch besser, finde ich, als jetzt schon die 2010er aus dem Remake.
Ja, gebe ich dir recht. Ja, mal schauen, wann wir den Film besprechen. Unser Programm sieht jetzt in der nächsten Zeit erstmal ein paar andere Highlights vor und ich will es natürlich nicht, hilf mir mal beim Sprichwort, wo will ich es nicht, ich will es nicht hinter bla 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 halten.
Jetzt
wird schwierig, ne?
Ich weiß nicht mal, was du sagen
möchtest. Ich will es nicht hinter dem Berg halten? Nee, wie sagt man?
Das ist fast falsch, was du meinst.
Das hatte ja, ja, Bedeutung. Das ist klar. Ich erwarte jetzt das Richtige von dir. Ich will es nicht hinter...
du möchtest halten. Einfach keine falschen Versprechungen machen. Das möchtest du
sagen. Nee, ich will jetzt richtig was versprechen, weil ich komme einfach zum Punkt. Denn wir, ihr habt es euch auch lange gewünscht, sind wieder soweit. Wir besprechen ein echtes, vollständiges Franchise hier. Und es wird sich dabei tatsächlich um das... in die Scream-Reihe drehen. Und da freuen wir uns drauf, da könnt ihr euch drauf freuen in der nächsten Woche. Sind wir richtig heiß drauf, habe ich auch schon, muss ich sagen. Also ich habe alle Filme sehr oft gesehen, aber das letzte Mal Scream ist bestimmt auch schon wieder locker drei, vier Jahre her. Also habe ich richtig Bock drauf und ich denke mal, sieht bei dir nicht anders aus, oder?
Ich habe sie sogar noch länger, glaube ich, nicht gesehen. Ja. Auch echt schon lange nicht mehr eingeworfen. Also von daher bin ich heiß, ja. Und ich glaube, ist ja auch bei den Zuhörern bestimmt eine durchaus beliebte Reihe, möchte ich mal behaupten zumindest.
ich gehe auch davon aus, weil ich denke einfach sowohl, dass wir ja zum Teil, aber auch viele unserer Hörerinnen und Hörer auch einfach ihren Einstieg ins Horror-Genre mit Scream gefunden haben. Von daher bin ich sehr gespannt, wie wir das Ganze in der Retrospektive beurteilen werden. Und damit verabschieden wir uns für heute. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke,
kleine Sekunde, bevor du, ich muss noch ganz kurz die letzte Minute noch nutzen. Ich muss kurz noch eine Richtigstellung machen. Das kann ich nämlich auf mir sitzen lassen, natürlich.
Oh Gott, ja, ich erinnere mich.
Dafür, dass ich heute auch schon wieder Quatsch erzählt habe mit der Tochter. Ich schäme mich jetzt schon wieder.
Deine Verpflichtung hat sich schon gelohnt.
Ja, total. Ich bin Profi. Naja, also ich habe es wirklich überhört, aber bei der letzten Folge, nämlich der Blood Rain-Folge, da habe ich tatsächlich eine Fehlinformation rausgegeben, obwohl Chris noch die richtige genannt hat. Ich habe ihn fälschlicherweise korrigiert, das tut mir sehr leid.
Ich habe ja den Experten befragt.
Genau, du hast den, ich kenne zumindest die Filme, du nicht, also von daher bin ich schon Experte, aber tatsächlich habe ich einen Schnitzer gehabt. Ich habe gesagt, Ittenbach ist Österreicher, das stimmt nicht. Gruß an Dominik, den einige kennen, den sicherlich auch hier, der öfter schon zu Gast war natürlich, der nämlich das nochmal berichtigt hat. Österreicher, Ittenbach ist nämlich Deutscher, so rum. Doch, Deutscher, ich habe mich da vertan. Ich weiß gar nicht, warum ich die nach Österreich gesteckt habe. Vielleicht war es immer, weil ich seine Filme früher immer aus Österreich bezogen habe, weil sie alle auf dem Index sind. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich ihn als Österreicher betitelt. Mag daran liegen, er ist halt Bayer und seine ganzen Filme, gerade die ersten, die harten Amateurproduktionen, da gab es quasi keine Synchron. Die haben alle eben auf Bayerisch geschwätzt und deswegen, vielleicht habe ich da auch die Dialekte einfach verwechselt und dachte, das wäre österreichisch.
Ich glaube, es war auch relativ grenznah. Ne? Ich glaube, Fürstenfeldbruck
kommt. Genau, es ist wohl alles auch sehr, sehr da nah gelegen. Also deswegen. Aber trotzdem, das nochmal als richtige Stellung. Ittenbach ist Deutscher. Entschuldigt da bitte meinen Dreher. Also, nur damit das hier nicht im Raum stehen bleibt.
Stimmt, ja. Wo ich stehen bin, genau. Danke, dass ihr zugehört habt und danke, dass ihr uns jetzt schon so lange Zeit treu seid und immer heiß auf eine neue Folge seid, genauso wie wir. Wir haben Bock, ihr habt Bock. Und deswegen schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein zu Devils and Demons, eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.